Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen in der neuen Woche. Wir stellen Ihnen gleich eine preisgekrönte norwegische Miniserie vor, die jetzt im ZDF zu sehen ist, in Toxic Tom. Da geht es um einen verbitterten Junggesellen, der sich als Internet-Troll betätigt und gegen Feminismus und Wokeness wettert. So zum Beispiel.
Diese toxische Weiblichkeit hat den skandinavischen Mann in den Grundfesten zerstört. Er ist deprimiert, man hat ihm die Kinder genommen und er muss zusehen, wie man bei seinen Söhnen ADHS diagnostiziert und sie mit Ritalin lobotomisiert, nur weil sie als Jungen geboren wurden.
Als dieser Mann nach einer Hassattacke öffentlich enttarnt wird, schlüpft Toxic Tom zur Tarnung in die Rolle einer Frau. Wir stellen Ihnen die Serie gleich näher vor. Vorher werfen wir noch einen Blick ins französische Angoulême zum dortigen weltberühmten Comic-Festival. Da knirscht es nämlich gerade mächtig hinter den Kulissen. Also es gibt einiges zu bereden. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das Comic Festival im französischen Angoulême gilt als eines der wichtigsten seiner Art weltweit. Seit Monaten gibt es allerdings einen Riesenskandal um das Festival und dieser Skandal hat sich zuletzt nochmal massiv zugespitzt. Die zentralen Kritikpunkte lauten: undurchsichtige Buchführung, toxisches Management, Vetternwirtschaft, massive Missstände auch im künstlerischen Angebot und dann ist da noch das Fehlverhalten im Umgang mit einem Vergewaltigungsfall im Rahmen des Festivals im vergangenen Jahr. Eine Mitarbeiterin wurde entlassen, nachdem sie Anzeige erstattet hatte. Zuletzt hatten wirklich viele Comic-Autorinnen und Autoren ihren Boykott fürs kommende Festival angekündigt. Über 2000 sollen es sein, darunter prominente Namen wie Art Spiegelman, Jacques Tardy, Posy Simmons und Julie Doucet. Wie gefährdet ist das renommierte Festival und wie könnte es jetzt weitergehen? Genau das bespreche ich jetzt mit Christian Gasser. Er ist Redakteur beim Schweizer Comicmagazin Strapazin. Schönen guten Tag, Herr Gasser.
Guten Tag, Frau Ufer.
Ja, Herr Gasser, gefühlt brennt es also wirklich in allen Ecken in Angoulême. Wie nehmen Sie die Situation wahr?
Ja, ich glaube, Sie haben den Konflikt eigentlich sehr gut zusammengefasst, Frau Ufer. Es ist wirklich ein ganzer Strauß an Vorwürfen an das Festival und an die Firma, das Jemach Plus, die das Festival ausrichtet. Ein zentraler Vorwurf ist auch so eher ein softer Vorwurf. Es ist nämlich so, beklagen sich Verlage und vor allem die Künstler, dass sich die Organisation mehr um das Geld, mehr um die Sponsoren kümmere, als um die Künstlerinnen und die Verlage. Gerade die Künstler fühlen sich vernachlässigt und zu wenig respektiert. Dabei sind sie doch, wie man spätestens jetzt sieht, sehr wichtig für das Festival. Aber die anderen Vorwürfe treffen zu, die künstlerische Stagnation, die intransparente Buchhaltung, in meinen Augen sehr berechtigte Vorwürfe, die nicht erst seit dem letzten Festival im Raum stehen. Also dieses Unbehagen dem Festival gegenüber ist schon länger spürbar in der Szene. Und der Protest richtet sich vor allem gegen diese Firma, Neuvier-Macht Plus, die das Festival seit 2007 ausrichtet, also seit bereits 18 Jahren und die in der Szene alles andere als beliebt ist. Und deshalb brachte der Entscheid vor 2 Wochen, den Vertrag mit dieser Firma nochmals um mehrere Jahre zu verlängern, das fast zum Überlaufen. Denn eigentlich wissen es alle, dem Festival in Angoulême täte frisches Blut dringend Not.
Und nun gibt es also diesen riesen Boykott der Künstlerinnen und Künstler, also man kann ja sagen, fast flächendeckend. Was bedeutet der?
Der läuft ja schon seit März 2025. Es haben ihn eben, Sie haben es gesagt, über 2500 Menschen unterschrieben, mehrheitlich Comicautorinnen und Autoren, aber auch andere Leute, die beruflich im Comic unterwegs sind. Also eine ganz, ganz schöne, ja, flächendeckende Menge und viele unabhängige Verlage haben sich auch schon vor längerem für einen Boykott ausgesprochen, aber diese Boykottaufrufe hat das Festival lange ignoriert auf eine, wie mich dünkt, sehr arrogante Weise. Und Bewegung in die Affäre kam erst, als vor einer Woche große Verlage wie Dargaud, Dupuis und Gasterman verkündeten, im kommenden Januar nicht nach Angoulême fahren zu wollen. Ihre Begründung ist weniger ideologisch als pragmatisch. Sie sagen nämlich, sind keine Künstler anwesend, macht ein Stand am Festival keinen Sinn. Und das ist doch das Eingeständnis, dass es ohne Künstler kein Festival geben kann. Also vermutlich merken die Künstlerinnen und Künstler zum ersten Mal, dass sie tatsächlich auch Bedingungen stellen könnten.
Erfreulich. Jetzt passiert ja aber interessanterweise doch auch einiges hinter den Kulissen. Die Festival-Assoziation hat den bisherigen Ausschreibungsprozess für die Organisation nach 2027 schon mal gestoppt. Sie hat signalisiert, dass Neuvième Art Plus perspektivisch nicht weitermachen soll. Uns erreicht gerade die Nachricht aus dem Figaro, dass es tatsächlich wohl ein Rückrudern gibt. Und es soll auch einen neuen Steuerungsprozess, ein neues Steuerungsgremium geben, das erstmals auch Autorinnen, Verlage und öffentliche Partner einbindet. Das ist ein ziemlich großes Zugeständnis. Denken Sie, das reicht vielleicht aus, um die Szene zu beruhigen?
Also ich finde es eine beachtliche Kehrtwende, die ich so in dieser Konsequenz wie nicht erwartet hätte, weil das Festival nun endlich die Zugeständnisse macht, die seit langem gefordert werden und eben auch die anderen, Partnerinnen und Partner dieses Festivals einbindet, nämlich die Verlage und die Künstlerinnen und Künstler. Aber es hat sich im laufenden Jahr, aber auch schon, wie ich andeutete, in den Jahren zuvor sehr viel angestaut und ja, ich weiß nicht, dieses Nachgeben in allerletzter Minute kommt doch reichlich spät. Viel Vertrauen wurde verspielt. Meines Wissens hat noch niemand seine Boykottdrohung rückgängig gemacht, jedenfalls nicht öffentlich. Auch wenn ich annehme, dass im Hintergrund viele heiße Diskussionen laufen, wie man jetzt mit dieser Situation umgehen soll.
Herr Gasser, jetzt passiert ja eben derzeit vieles, aber nehmen wir doch nochmal das Worst-Case-Szenario an. Wer würde denn am meisten darunter leiden, wenn es nicht weiterginge mit dem Festival in Angoulême?
Ja, ich denke, das Festival selbst, ganz klar, also das wäre eine finanzielle Katastrophe, mal abgesehen auch vom Image-Gau, wenn es aus diesen Gründen nicht stattfinden könnte. Ich denke, dass auch die Stadt Angoulême leiden würde, das darf man nicht unterschätzen. Immerhin lockt das Festival 200.000 Menschen an, die in Angoulême übernachten, essen, trinken, konsumieren und so weiter. Andererseits, die Verlage würden das überleben und klar am wenigsten verlieren würden die Künstlerinnen und Künstler. Das heißt, ihr Boykott hat tatsächlich Gewicht. Ohne sie, ohne die Künstler kein Festival und womöglich ist es gar nicht so sehr in ihrem Interesse, den Druck zu rasch aufzugeben. Aber es wäre natürlich sehr schade für die Szene, die französische wie die internationale. Es ist und bleibt ein einmaliger Treffpunkt und die Bedeutung davon darf man ja nicht unterschätzen.
Herr Gasser, nun sind Sie eben ein ausgewiesener Experte. Vielleicht mögen Sie mit uns noch mal ganz kurz ein bisschen orakeln. Was denken Sie, wie es jetzt wohl weitergeht in den kommenden Monaten?
Ja, es gibt ja auch eine ganz neue Entwicklung, wie wir zwei Minuten, bevor wir dieses Gespräch begonnen haben, herausgefunden haben, dass sogar der Verein, dem das Festival gehört, jetzt entmachtet werden soll. Diese Forderung stand auch schon im Raum. Es ist wirklich sehr schwierig zu sagen, aber ich denke, jetzt wird sich, wenn sie das noch nicht getan hat, auch die öffentliche Hand einmischen müssen. Ich bin sehr überrascht, dass sie das noch nicht getan hat, also weder das französische Kulturministerium noch die Region Poitou-Charentes haben sich bisher eingemischt, obschon sie das Festival mit über 2 Millionen Euro pro Jahr unterstützen und Angoulême wirklich als Leuchtturm der französischen Festivallandschaft gehandhabt wird. Aber ich denke, jetzt ist wahrscheinlich der Moment gekommen, diesem Festival eine wirklich professionelle Struktur zu geben, die es bisher nicht hatte. Deswegen ist wirklich sehr schwierig zu sehen, wie es weitergehen wird. Also konkret würde ich vermuten, man wird jetzt versuchen, die nächste Ausgabe des Festivals irgendwie über die Bühne zu bringen. Ich meine, die Vorarbeiten laufen schon, die Ausstellungen sind bereit und so weiter. Und zwar so, dass möglichst niemand einen allzu herben Gesichtsverlust erleidet. Und vermutlich, denke ich, wird das auch gelingen. Aber ganz sicher ist das nicht. Die Situation könnte morgen schon wieder ganz anders sein.
Also es bleibt spannend. Christian Gasser ist Redakteur beim Schweizer Comic-Magazin Strapazin. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Einordnung. Morgen startet im ZDF mit Toxic Tom eine neue Miniserie über ein brisantes Thema. Ein mittelalter, frustrierter Mann aus Oslo bedroht eine Feministin im Netz. Er kündigt ihre Vergewaltigung an, soweit so, man muss leider sagen, traurigerweise alltäglich. Doch dann dreht sich der Spieß um. Die Öffentlichkeit bzw. die Identität dieses Mannes fliegt nämlich öffentlich auf und nun wird Toxic Tom selbst gejagt. Was macht der Mann? Er verklagt kleidet sich als Frau, um unerkannt zu bleiben. Aber was macht dieser Perspektivwechsel jetzt mit ihm? Und was macht er mit den anderen Beteiligten? Genau das ist also die Konstellation von Toxic Tom. Sonja Eismann ist Kulturjournalistin und sie ist Redakteurin beim feministischen Missy-Magazin. Und für uns hat sie die norwegische Produktion schon gesehen. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Sonja.
Hallo.
Wer ist nochmal dieser Tom? Also erzähl uns doch nochmal ein bisschen, was ist an dem so toxisch?
Na, der wird als so typisches armes Würstchen gezeigt, einsam und voller Hass. Er hat keinerlei soziale Kontakte, außer eben zu seiner kranken Mutter, in deren Damenboutique er arbeitet. Und wenn er nicht dort ist, sitzt er eigentlich den ganzen Tag in seinem Man Cave am Computer, macht Ballerspiele und ist wütend auf den modernen Feminismus. Die einzige Beziehung, die er führt, ist mit einer Internet-Scammerin aus Litauen, die ihn angeblich bald besuchen möchte.
Liebe Maria, natürlich hole ich dich ab. Ich bin nicht so ein Mann, der Frauen behandelt, als wären sie Männer. Ich freue mich, dass dir Norwegen gefällt, aber ich muss dich warnen. Es ist nicht das Paradies, über das du vielleicht gelesen hast. Der radikale Feminismus wird hier dermaßen vergöttert, dass der Schaden, den das anrichtet, um jeden Preis totgeschwiegen werden muss. Diese toxische Weiblichkeit hat den skandinavischen Mann in den Grundfesten zerstört. Er ist deprimiert, man hat ihm die Kinder genommen, die Gefängnisse sind voll von ihm, er führt die Selbstmordstatistiken an und er muss zusehen, wie man bei seinen Söhnen ADHS diagnostiziert und sie mit Ritalin lobotomisiert, nur weil sie als Jungen geboren wurden.
Ja, also diese Maria, die in Wirklichkeit natürlich ganz anders heißt und eigentlich mit einem schwulen Kumpel als Lockvogel Incels das Geld aus der Tasche zieht, die kommt dann natürlich nicht. Und als Tom den Betrug durchschaut, wird er so wütend, dass er der berühmten feministischen Comedian Live eine Vergewaltigungsandrohung postet.
Okay, aber warum wird jetzt gerade dieser Comedy-Star, also eine Frau, die mit seiner eigenen Miserie eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, warum wird die gerade für ihn zur Zielscheibe?
Na, das ist leider ganz einfach, weil sie weiblich, gut aussehend, selbstbewusst und zudem auch noch mit öffentlichen Witzen über Männer erfolgreich ist, wie wir hier in diesem Ausschnitt hören können.
Wisst ihr, wie man all das Fett rund um den Penis nennt? Wisst ihr nicht? Ihr wisst schon, das eklige Fett, das dranhängt am Penis. Na Mann!
Ja, da kann man sich natürlich vorstellen, dass das bei ihm nicht gut ankommt. Mhm. Sie verkörpert eben alles, wovon er sich bedroht fühlt und worauf er aber auch gleichzeitig neidisch ist.
Und jetzt wird im Grunde die Umkehrung dieser leider alltäglichen Trollsituation in der Serie gezeigt. Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das vielleicht dann auch so eine Art ja, feministische Rachefantasie? Haha, jetzt sieht der mal, wie es ist, so gedisst zu werden oder auch dann eben in Verkleidung als Frau zu leben? Oder geht es um was ganz anderes?
Also am Anfang deutet das auf jeden Fall in diese Richtung, weil die Komikerin Live seinen Social-Media-Namen im Fernsehen öffentlich macht und die Beschimpfung dann umkehrt und damit so eine Jagd auf ihn anstößt. Aber als diese Reporter Tom dann in seinem Laden aufstöbern, ihn ja stark bedrängen und verängstigen, so sehr, dass er sich sogar das Leben nehmen möchte, verpuffen diese Rachegefühle dann doch ganz schnell, weil er jetzt eben als verwundbares Opfer gezeigt wird. Und natürlich wird diese Narration dann noch weiter gestrickt, als er verkleidet in eine Obdachlosenunterkunft flüchtet und dort dann als mittellose Transfrau Barrett Unterschlupf findet. Und um die Transidentität geht es dann aber gar nicht wirklich und auch nicht um die Frage, inwieweit solche Transitionen auch als rechte Provokationen eingesetzt werden können. Da gibt es ja in Deutschland aktuell den Fall um die wegen rechtsextremistischer Volksverhetzung verurteilte queerfeindliche Person Maler Svenja Liebig. Die hat ja Anfang 2025 den Geschlechtseintrag von männlich auf weiblich ändern lassen und ist dann nach Russland geflohen. Um solche Thematiken geht es aber nicht, sondern das eigentliche Thema der Serie ist, wie wir alle in einer durch Spaltung und Hassrede auf Social Media geprägten Gesellschaft zu Opfern gemacht werden und alle an unrealistischen Zuschreibungen scheitern.
Also irgendwie sind dann am Ende alle Opfer, ist das so? Also führt das nicht zu so einer Art auch doch Relativierung von Gewalterfahrungen?
Naja, sagen wir es mal so, die Serie möchte wirklich sehr viel, also mit ihren vielen überraschenden und auch mitunter drastischen Plot-Twists alles gleichzeitig abdecken. Also natürlich männliche Hassverbrechen im Netz und sexualisierte Gewalt gegen Frauen, aber auch die Vereinsamung von Modernisierungsverlierern, die dann zu Incels werden. Mhm. Die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also Comedian Live wird dann gezeigt, wie sie gleichzeitig sich um ihre zwei kleinen Töchter kümmert und Hassnachrichten auf dem Handy löscht. Und dann gibt's noch einen Nachbar von Tom bzw. Barrett, der ist in Elternzeit und total überfordert mit Sexlosigkeit in der Ehe, gleichzeitig mit Suche nach männlicher Identität. Und es geht auch noch am Rande um MeToo-Strukturen in der Filmbranche und Menschen am Rande der Gesellschaft. Und das führt dann irgendwie dazu, dass wir sozusagen mit allen Figuren gleichzeitig Empathie empfinden sollen. Und es wird irgendwie das Gefühl vermittelt, dass wir eigentlich alle in Harmonie leben könnten, wenn wir uns nur mehr zuhören und weniger Zeit im Internet verbringen würden.
Okay, also dann aber dann in dieser Schlussfolgerung ja doch so eine Art Appell vielleicht an uns alle, auch doch so eine Art ja, Wink in Richtung Utopie.
Ja, das ist auf jeden Fall so gemeint, aber hier sehe ich auch so ein bisschen das Problem der Serie, weil das dann so wirkt, als könnten wir diese Problematik mit so ein bisschen guten Willen selbst lösen. Es wird eben alles eher auf einer persönlichen Ebene verhandelt. Also Tom setzt aus Enttäuschung die Vergewaltigungsandrohung ab. Die liebe Litauerin, die ist eben Romance-Scammerin, weil sie und ihr schwuler Mitbewohner wütend auf Orban-Fans sind und deswegen zocken sie diese Incels ab. Aber die Frage, warum Autokraten wie Orban queerfeindliche und sexistische Politik machen oder warum sich rechte Trolle im Netz organisieren, um Frauen und Minderheiten in Angst und Schrecken zu versetzen und warum es diese Plattform überhaupt gibt, genau diese Fragen werden eben nicht wirklich diskutiert und die Figuren wirken auch teilweise nicht so richtig vielschichtig, sondern eher wie wandelnde Thesen. Also die erfolgreiche Feministin, die sich keine Schwäche eingestehen darf, der Insel, der von seiner Mutter nicht so richtig geliebt wird und der junge Vater, der durch die Elternzeit in eine Identitätskrise gerät. Und Tom sagt dann als Barrett auch mal, die Welt sei Barrett auf einmal so freundlich begegnet, weil sie eine Frau sei. Und das ist, wenn man an die erschreckenden Statistiken zu Hassverbrechen gegen Transfrauen denkt, ja dann doch relativ realitätsfremd.
In der Tat. Aber das klingt jetzt insgesamt so, als könntest du diese Begeisterung, und das war ja auch in Cannes wirklich eine preisgekrönte Serie, das, als könntest du diese Begeisterung nicht ganz teilen. Gab es nicht aber möglicherweise doch Aspekte, die dich überzeugt haben?
Also die Serie glaubt auf jeden Fall an menschliche Versöhnung und das ist heute ja wirklich schon sehr viel. Das hat was tatsächlich Utopisches und gleichzeitig Bestärkendes und es werden wirklich sehr viele Themen angesprochen, die für Menschen, die mit Geschlechterpolitik in modernen westlichen Gesellschaften zu tun haben, also quasi wir alle, relevant sind. Und es gibt auch Diskussionen, die wirklich sehr lebensnah sind, ob jetzt die Charaktere über Woke sprechen oder über sowas wie Kinderkacke in der Badewanne. Also das ist wirklich alles nah am Leben, die spielen ihre Rollen mit Verve und die krimihafte Handlung, die führt dazu, dass es wirklich spannend bleibt. Aber es ist wirklich sehr schwer, auf diese ganzen komplexen Fragestellungen, die da aufgeworfen werden, sowas wie, warum begehen Männer Hassverbrechen im Netz oder was bedeutet ein Leben als ältere, arme Transfrau, die können in so einer auf Spannung und Entertainment aufgebauten Miniserie nicht so wirklich befriedigend beantwortet werden. Aber es wurde immerhin versucht. Und das ist gut.
Sagt die Kulturjournalistin und Redakteurin des Missy-Magazins Sonja Eismann. Die vier Folgen dieser Miniserie Toxic Tom, die laufen ab morgen und zwar jeweils um 23.15 Uhr auf ZDF Neo und dann können sie auch in der ZDF Mediathek gestreamt werden. Besten Dank, Sonja.
Danke auch.
Noch bis zum 21. November schaut die Welt mit bangen Augen aufs brasilianische Belém, denn dort findet die UN-Weltklimakonferenz statt. Wir wollen heute aber nicht nach Belém, sondern in die brasilianische Hauptstadt Brasilia schauen. Genau dort hatten am 8. Januar 2023 rechtsextreme Bolsonaro-Anhängerinnen und Anhänger das Regierungsgebäude bzw. die Gebäude gestürmt, um gegen die Amtseinführung des Demokraten Lula zu protestieren. Im Präsidentschaftspalast zerstörten sie auch Kunstwerke. Die sind inzwischen wieder restauriert und auch wieder installiert. Meine Kollegin Karin Miesenberger kommt gerade von einer Recherchereise aus Brasilien zurück und sie hat sich auch die zurückgekehrte Kunst in den Regierungsgebäuden angesehen. Hallo Karin.
Hallo.
Du musst uns noch mal ganz kurz ins Bild setzen. Also diese Stadt Brasilia ist ja architektonisch hochinteressant. Für alle, die vielleicht kein Bild vorm inneren Auge haben, wie sieht Brasilia aus und wie müssen wir uns speziell diese Regierungsgebäude vorstellen?
Brasilia ist eine Planstadt, die wurde in den 60er Jahren fertig gebaut und die sieht von oben aus wie ein Flugzeug oder ein Vogel. Deshalb werden die einzelnen Stadtteile auch Nord- und Südflügel genannt. Mhm. Und architektonisch ist dieses hochinteressant. Viele Gebäude, also Regierungsgebäude von Oscar Niemeyer, der war da sowas wie der Haus- und Hofarchitekt. Und der hat sich in der Hauptstadt in seiner typischen Manier ausgetobt. Viel Beton, sehr viele runde Elemente an den Gebäuden. Der Kongress zum Beispiel sieht aus wie zwei UFOs, die nebeneinander gelandet sind. Aha. Und der Präsidentschaftspalast zum Beispiel erinnert mit seinen dünnen Säulen an ein Flugzeug. In diesen Regierungsgebäuden, also nicht nur von außen, sondern auch von innen, sind die sehr bedeutsam, weil dort hängt sehr viel Kunst und von der wurde eben einige zerstört am 8. Januar 2023.
Da genau stürmten eben diese Bolsonaro-Anhänger in die Gebäude. Warum genau?
Das war nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten Lula und der vorherige Präsident Bolsonaro hat gesprochen von einer, ich zitiere, geklauten Wahl und rief seine Anhänger zu Protesten auf und einige stürmten dann die Regierungsgebäude. Vorbild waren die USA. Und dabei wurden die Gebäude natürlich verwüstet und unter Wasser gesetzt und unter anderem Möbel, Computer und Kunstwerke zerstört. Und dass das passiert ist, kam auch wenig überraschend, also dieser Umgang mit der Kunst, weil Bolsonaro selbst ist kein Kunstfreund. Also der hat zum Beispiel in seiner Regierung auch das Kulturministerium abgeschafft. Super viele KünstlerInnen sind arbeitslos geworden, es gab Proteste und er forderte später dann Amnestie für die Angreifer vom 8. Januar. Der kam damit aber nicht durch und wurde wegen Putschversuch angeklagt und zu über 27 Jahren Haft verurteilt.
Und wenn wir jetzt nochmal auf diese Kunstwerke schauen, welcher Schaden ist denn damals entstanden?
Also erstmal die Gebäude wurden angegriffen, also das UNESCO-Weltkulturerbe. Mhm. Dann sind einige Kunstwerke vollständig zerstört worden, zum Beispiel eine Bronzeskulptur. Es gibt aber sehr viele andere Beispiele. Also ein Wandteppich vom Landschaftsarchitekten und Künstler Roberto Bolimarx wurde beschädigt. Angeblich wurde darauf uriniert. Und ein Gemälde im Wert von 8 Millionen Reais, das sind umgerechnet 1,2 Millionen Euro, von Jeff Cavalcanti wurde mit Messern zerstochen. Und eine super kostbare Amphore wurde in über 200 Stücke zerscheppert.
Mhm. Und jetzt sind diese Werke weitgehend wieder hergestellt worden?
Nicht ausschließlich, also einige sind halt ganz kaputt, aber es gab eine sehr große Restaurationsaktion von der brasilianischen Regierung, die teilweise finanziell von Firmen unterstützt wurde. Ein Beispiel, was jetzt auch wieder ausgestellt ist, ist eine hyperrealistische Zeichnung der brasilianischen Nationalflagge. Die wurde runtergerissen. Bei einer Führung im Präsidentschaftspalast hat die Guide gesagt, dass das ironisch ist, weil eine Flagge natürlich ein Symbol für Nationalismus ist. Und unter Bolsonaro wurde die auch von rechtsextrem genutzt. Die wird nun mit Fußabdrücken drauf gezeigt. Mhm. Und der Künstler Vic Muniz hat aus Scherben und anderen Überresten des Angriffs den Kongress nachgestellt. Also der hat ein Mosaik gebaut und davon, von diesem Mosaik, hängt eine Fotografie im Kongress. Mhm. Und die Vase, über die wir gerade gesprochen haben, die ist komplett restauriert worden. Das ist für mich als Laie nicht erkennbar. Das gleiche ist bei G. Cavalcanti passiert. Und genau, es gibt noch andere Beispiele. So eine Wanduhr aus dem 17. Jahrhundert, die wurde zerstört und die hängt wieder jetzt im Präsidentenbüro. Und die wurde mit Hilfe einer Schweizer Firma auf eigene Kosten restauriert. Aha. Es gibt aber auch neue Arbeiten. Zum Beispiel habe ich einen Künstler getroffen beim Bemalen einer Wand. Vinicius de Almeida Germsheim heißt der. Und ich habe ihn zu seiner Meinung gefragt, dass Werke jetzt mit Schäden ausgestellt werden. Und er sagt,
es gibt viele Sammler, die das mögen, die ein restauriertes Objekt wollen, als wäre es neu. Aber ich finde es wichtig, dass man der Erinnerung Aufmerksamkeit schenkt. Auch damit die breite Öffentlichkeit den Wert der Sammlung wirklich schätzt und sich bewusst wird, in welchem Umfang wir kulturell geschädigt wurden. Denn das Kulturerbe ist eine sehr ernste Angelegenheit. Es ist Teil der Geschichte Brasiliens, der visuellen Geschichte und der Identität. Es ist nicht nur ein Objekt, es hat eine Geschichte.
Und du hast gesagt, es gibt auch ganz neue Arbeiten. Wie sehen die aus?
Nochmal einen Schritt zurück. Die Bolsonaro-Regierung hat ein Werk einer schwarzen Künstlerin rausnehmen lassen. Das wurde damals auch kontrovers diskutiert. Das haben die wieder zurückgehangen. Und jetzt gibt es erstmals Arbeiten von offen queeren KünstlerInnen. Eine Arbeit einer indigenen Künstlerin, das fand ich sehr interessant, hängt genau so, dass es das erste Kunstwerk ist, was offizieller Staatsbesuch sieht, wenn er das Gebäude betritt. Das ist natürlich alles auch eine Art, in Kunst zu kommunizieren, aber sie zeigt auf jeden Fall einen wertschätzenderen Umgang damit, als Bolsonaro ihn hatte. Was ich auch interessant fand, ist, dass es keine Ankäufe von Kunst für das Archiv mehr geben darf. Also sind alle neuen Kunstwerke Schenkungen. Und das fand ich wirklich krass, weil Kunst wird so oft entwertet, obwohl das ein Job ist, die herzustellen. Und im Vergleich zu Deutschland, hier ist es so, dass Kunstkäufe bezahlt werden. Also der Bundestag hat dafür auch ein großes Budget.
Du hast also, ja, wenn ich das richtig nachgerade, so doch fast ein bisschen gemischte Gefühle. Wie lässt sich denn jetzt doch der Umgang mit der Kunst seitens der brasilianischen Regierung heute abschließend beschreiben?
Das bewegt sich unter Lula auf jeden Fall in eine gute Richtung. Das sagt auch Vinicius de Almeida Gensheim.
Wir haben unter der Regierung Bolsonaro eine schreckliche Zeit durchlebt. Das hat verschiedene Bereiche der Kultur geschwächt und zu absurdem materiellen und kulturellem Verlust geführt. Jetzt erholen wir uns wieder, und zwar sehr gut und mit viel Würde und vielleicht mit einem noch größeren Gefühl von Stolz und Identität.
Ich muss aber trotzdem sagen, das ist ein riesiger Verlust, der da entstanden ist, also dass die Rechtsextremen wortwörtlich Schaden angerichtet haben, der teuer repariert werden musste und teilweise auch nicht repariert werden konnte. Dass die Werke wieder hängen, ist eine Mahnung und auch ein Einstehen für die Kunst. Und obwohl das natürlich politische Kommunikation ist, zeigt sich meiner Meinung nach im Umgang mit den Kunstwerken und mit den Positionen, die dort vertreten sind, etwas sehr Positives, nämlich die Rückkehr zur Demokratie und zur Wertschätzung vom kulturellen Erbe.
Herr Karin Miesenberger, ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke aus Brasilia.
Gerne.
Wir gucken jetzt nach New York, genauer gesagt nach Harlem. Nach jahrelangen Bauarbeiten hat dort nämlich das berühmte Studio Museum wieder seine Türen geöffnet. Ein Ort, an dem seit 1968 besonders die Kunst von Schwarzen ausgestellt, gefeiert und in die Zukunft getragen wird. Unser Autor Andreas Roberts hat sich das neue alte Studio Museum in Harlem angesehen.
Die 125. Straße in Manhattan ist das Zentrum Harlems. Hier ist das berühmte Apollo-Theater, die Schomburg-Bibliothek für schwarze Kultur, das Black National Theater und das Black Dance Theater zu Hause und der nagelneue Museumsbau des Studiomuseums. Ein anthrazitfarbener Block aus übereinander gestapelten horizontalen und vertikalen Quadern, der minimalistische 7 Stockwerke hohe Bau strahlt vor allem eines aus: Selbstbewusstsein. Eine grün-schwarz-rote US-Fahne des Konzeptkünstlers David Hammonds weht am Eingang, eine Anspielung auf die panafrikanische Flagge der schwarzen Nationalisten der 20er Jahre. Hohe Fensterfronten und Lichtnischen lockern die Fassade auf, laden zum Eintreten ein. Kuratorin Connie Choi erklärt, wie viel Stadtgeschichte in die Architektur des neuen Gebäudes eingeflossen ist.
The architecture of this building, the form.
Die Architektur dieses Gebäudes, die Formen und Umrisse spiegeln die Nachbarschaft in Harlem wider. Das war unsere Vorgabe an die Architekten. Wir wollten ein Gebäude, das unsere Verbundenheit mit Harlem zum Ausdruck bringt. Hier wurden wir gegründet, hier befinden wir uns und hier werden wir auch weiterhin leben.
Da sind zum Beispiel die riesigen Fenster auf Straßenebene, die an die Ladenkirchen in Harlem erinnern, oder das Atrium im Eingangsfoyer mit durchgehenden, nach unten führenden Sitzstufen in Anlehnung an die Stoops, die Treppenstufen, die in die Eingänge der typischen Brownstone-Häuser Harlems hochführen und Teil des öffentlichen Straßenlebens sind. Die riesigen Worte »Me« and »We«, »Ich« und »Wir« hängen dort programmatisch in weißem Neonlicht auf schwarzer Wand. Eine Installation von Glenn Ligon mit dem schönen Titel »Give Us a Poem« von 2007. Auf 5 Etagen kann das Museum nun endlich große Teile seiner Sammlung zeigen, mit Werken von Jean-Michel Basquiat, Faith Ringgold, Jacob Lawrence oder Carrie James Marshall. In der Mitte des Museums ein massives, schwarzes, freistehendes Granittreppenhaus. Immer wieder bilden die Treppenabsätze Balkone, von denen man verschiedene Blickwinkel in die Räume darunter hat. Dadurch wirkt das relativ kleine Museum groß und weitläufig. Jeder Ausstellungsraum im Inneren habe einen anderen Charakter, erklärt Kuratorin Connie Choi.
Der Ausstellungsraum, in der die Tom Lloyd-Ausstellung gezeigt wird, erinnert zum Beispiel an einen Zufluchtsort. Er ist doppelt so hoch wie die anderen Räume und hat ein Tonnengewölbe, das die Bedeutung der schwarzen Gotteshäuser in Harlem, die Kirchen und Moscheen, widerspiegelt.
Als Eröffnungsausstellung zeigt das Museum die Lichtobjekte des Künstlers Tom Lloyd, mit dem das Museum 1968 eröffnet wurde. Die in verschiedenen Farben flackernden Objekte aus meist geometrischen Formen, die an Straßenschilder oder Lichtreklame erinnern, stellte damals eine radikal andere Form von Kunst vor und zeigten, was alles Kunst sein kann.
Tom Lloyd glaubte fest an den Zugang zur Kunst für alle, nicht nur für die schwarze Community, sondern für alle Menschen. Und so wurden seine Werke, diese elektronisch programmierten Lichtskulpturen, unter Verwendung von Materialien hergestellt, die überall erhältlich waren.
Zum Beispiel Weihnachtsbeleuchtung oder Rückleuchten von Autos. Wie bei einer Spieluhr programmierte er das Flackern seiner Lichtobjekte mit Hilfe von Lochkarten. Wie Lloyd verstand sich das junge Studiomuseum selbst als Pionier unter den Museen New Yorks. Nicht nur in Bezug auf Black Art, sondern in Bezug auf zeitgenössische Kunst überhaupt. Denn 1968 gab es unter den Museumsinstitutionen der Stadt keine, die sich ausschließlich lebenden Künstlern widmete. Doch wie sieht sich das Museum heute? Harlem ist ein durch Gentrifizierung stark bedrohtes Viertel Manhattans. Kuratorin Connie Choi sieht das eher gelassen.
New York City verändert sich ständig, aber die Geschichte von Harlem wird sich nicht ändern. Wir sind ein historisch schwarzes Viertel. Wir werden weiterhin Kulturgeschichte schreiben, allein schon dadurch, dass wir in diesem Viertel ansässig sind. Ich verstehe die Schwankungen der Bevölkerungszahlen, aber wann immer ich auf der 125. Straße bin und vor dem Gebäude stehen bleibe, sagt mir jemand, dass das hier ein Museum für schwarze Kunst ist.
Hat man die revanchistische Kulturpolitik Washingtons im Auge, wirkt das neue Studiomuseum wie ein Bollwerk der Hoffnung. Über 300 Millionen Dollar privater Spenden haben es möglich gemacht. Harlem hat endlich sein eigenes Museum.